Schwestern und Brüder, darf Sie bitten aufzuschlagen, Johannes 17, das große Gebet unseres Herrn Jesus, bevor er in sein Leiden hineingegangen ist. Johannes 17. Wo er kommt in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So redete Jesus seinen Jüngern. Und dann hob er seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben, die du ihm anvertraut hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ewige Leben, Einbruch des Himmels, wenn wir Gott erkennen, wenn wir Jesus Christus erkennen. Wenn uns etwas aufgeht, in unserer Schorndorfer Gemeinde hatten wir eine alte Dame aus dem Baltikum. Sie war nur 4 Wochen verheiratet gewesen, dann ist ihr Mann von den Bolschewiken damals 1918 erschossen worden. Die war immer besonders aufmerksam bei Predigten, Bibelstunden. Aber sie konnte dann, es war fast wie ein Peitschenschlag, mittendrin sagen, aha, ganz laut in die Versammlung hinein, wenn ihr etwas aufgegangen war. Aha-Erlebnisse möchte uns Gott gewähren, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, so ist Gott, so bist du Jesus. Wir wissen es vom Reformator Martin Luther, dass er sich vor Gott gefürchtet hat, weil er gemerkt hat, mit meinem Leben kann ich vor Gott nicht bestehen. Die guten Werke, die galten nicht, es war mit ihnen verloren. Der freie Wille hasste Gottes Gericht. Ich hasste Gott, den Richter. Bis ihm beim Studium des Römerbriefs gleich im Kapitel 1, Vers 17, solch ein Aha-Erlebnis geschenkt wurde. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Nicht, weil er ein vollkommenes Leben hat, sondern weil er im Glauben mit dir, Jesus, dem Gerechten, verbunden ist. Dann, lieber Gott, bist du nicht einer, vor dessen Richterstuhl wir bloß erscheinen müssen und du prüfst uns, ob es zu einem ausreichend reicht oder ob es mangelhaft ist, ungenügend. Sondern einer, der uns den Sohn darreicht, so hat es Martin Luther immer gesagt, der uns den Sohn gibt, dass wir mit ihm leben sollen. Luther schrieb in sein Tagebuch, mir war es, als ob ich in das Paradies versetzt worden wäre. Mensch, das habe ich bisher gar nicht begriffen. Gott, der nicht fordert, sondern der mir bloß was schenken will und fragt, ob ich diesen Jesus haben will. Der Gerechte wird des Glaubens leben. Unser Gott ist darauf aus, dass wir etwas erkennen. Im 1. Timotheusbrief schreibt der Paulus, der Apostel, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, nämlich indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns nicht stagnieren und denken, ich weiß das meiste, sondern lasst uns Hunger nach Erkenntnis, die uns unser Gott schenkt aus seinem Wort. Quer durch die Bibel wird uns berichtet von solchen Aha-Erlebnissen. dass der Mose begriffen hat, wir sind zwar das kleinste Volk unter allen Völkern. Gott hat uns nicht erwählt, weil wir etwas Besonderes sind. Aber er hat uns geliebt und getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und dann kommen all die herrlichen Bilder, wie ein Adler seine Jungen herausführt und auf seinen Schwingen trägt. So hat uns Gott getragen. Erkenntnis. Das Volk Israel in Babylon, dem der Prophet Gottes ausrichten darf, Jesaja 40 steht's, warum sprichst du denn? Der Herr hat meinen vergessen. Gott vergisst niemand. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, junge Männer straucheln. Die Feministen haben noch gar nicht entdeckt, dass man auch sagen könnte, Jungfrauen und junge Frauen. Aber die straucheln nicht so schnell wie junge Männer. Die straucheln. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Mensch, welch eine Erkenntnis für das Volk Gottes in Babylon. Der einsame Prophet Jeremia, ach, warum hat mich meine Mutter geboren? Verflucht sei der Tag, da man meinem Vater sagte, du hast einen Sohn geboren. Jeremia 20 steht das. Aber der Herr ist bei mir als ein starker Held, darum werde ich nicht fallen. Verstehen Sie, mitten in der Verzweiflung, wie wenn, gestern hat es noch geregnet, und heute Morgen sieht man den blauen Himmel, wie wenn die Wolken weggeschoben worden wären und ein Durchblick geschickt. Der Herr ist bei mir, dem einsamen Jeremia. Vor einem Augenblick habe ich noch gesagt, warum bin ich überhaupt geboren? Weil mich der Herr für wert geachtet hat. Wer den Herrn kennt, soll sich rühmen des Herrn, der Recht, Barmherzigkeit anrichtet auf Erden, denn solches gefällt mir. Was für ein Durchblick. Nicht, dass wir das Rechte tun. Ist auch gut, wenn wir das machen. Aber Gott ist wichtig, dass er Recht und Barmherzigkeit anrichtet auf Erden. Daran hat Gott Spaß, daran hat Gott Freude. Das macht Gott mit Begeisterung. Nicht aus Mildtätigkeit oder Barmherzigkeit, sondern weil Gott gern das Rechte tut. Durchblicke. Beim Propheten Elia, der vorher gemeint hat, er müsse Befehl Gottes eifern, mit Stumpf und Stiel den Baalskult ausrotten. Aber der Herr war nicht im Feuer und war nicht im Sturm, sondern im stillen, sanften Sausen. Erkenntnisse. Der schwäbische Bibelgelehrte und Prälat Johann Albrecht Bengel hat in einer Zeit großer Verwirrung der Kirche gesagt, eine Heilung geschieht nicht durch gesetzliches Schimpfen und Poltern, sondern durch das unermüdliche Vorhalten der Wahrheit. Stilles, sanftes Haus erkennen. Und so ist ja auch im Neuen Bund gewesen. Denken Sie bloß einmal an die Petrus-Geschichten. Du hast Worte des ewigen Lebens, vorher schon. Als Petrus in seinem Boot saß und zuhören musste, dass er diesem Rabbi aus Nazareth eine Kanzel geboten hat auf dem See Genezareth, auf dein Wort hin will ich mein Netz auswerfen. Da sagt der Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht bloß menschliche Predigt, nicht bloß Information, Philosophie, Gedanken über Gott und Welt. So, das sind Schöpferworte, so wie es Gott in der Schöpfung gesprochen hat. Es werde, da ist Kraft drin. Erkenntnis bei dem Petrus. Worte des ewigen Lebens. Wir wissen es etwa, gerade von dem, was wir gelesen haben. Johannes 17, Vers 2, damit du, Vater, das ewige Leben gebest allen, die du ihm, deinem Sohn, gegeben hast. Achten Sie mal im Johannesevangelium drauf, wie oft da das steht, dass Gott seinem Sohn Menschen gegeben hat. Vielleicht sollten wir viel weniger davon reden, dass wir Christen sind und wir haben uns entschlossen, Christen zu sein und wir haben uns bekehrt. Sondern der Vater hat mich dem Sohn Jesus Christus gegeben, anvertraut. Nicht bloß meine religiöse Stimmung gewesen, sondern ein ewiger Entschluss des Heilandes gegeben. Worte des ewigen Lebens, was für Durchblicke. Aber nicht bloß bei den Jüngern, sondern sogar der Kommandeur des Hinrichtungspelotons unter dem Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Mensch, wahrlich. Ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen. Es war nicht bloß ein Verbrecher. Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Der möchte es so gerne. Auch Zweifler, wie der Thomas, bevor ich nicht meine Finger in die Wundmale lege, glaube ich, es ist technisch unmöglich, dass ein Toter wieder aufersteht und der hingerichtete Jesus. Wäre bloß eine Blamage, wenn der wieder unter uns wäre. Möchte ich zuerst sehen, betasten. Und dann kommt Jesus und sagt, komm, Thomas, der Auferstandene lädt ihn ein, leg doch deine Finger in meine Wundmale. Und da sagt er nicht, aha, jetzt merke ich es auch, dass du lebst, sondern Elohai, Adonai, mein Herr, mein Gott, da ist ja Gottes Gegenwart, Gottes Fülle, Gottes Herrlichkeit, Gottes Perfektion und die gehört mir dazu. Verstehen Sie das? Erkenntnis. Wenn jedes von uns sagen könnte, mein Herr, mein Jesus, mein Gott, ich gehöre zu dir. Dem ehemaligen Christenverfolger Paulus ist ja das in besonderer Weise geschenkt worden. Als der Hananias zu ihm sagte, steh auf, lass dich taufen auf den Namen dieses Jesus. Mach das rechtsgültig, dass du diesem Jesus gehörst. Von dem Augenblick an merken Sie das freudige Zittern in den Aussagen des Paulus. Er hat uns berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 9. Nicht, dass wir ein paar fromme Worte von Jesus hören, ihn zum Vorbild nehmen. So, ich gehöre mehr zu mir, zu ihm, als ich zu meiner Mutter gehört habe. Ich gehöre mehr zu ihm, als ich dem Schwabenland gehöre. Auch wenn ich Hochdeutsch, Schriftdeutsch reden will, merkt man es an, das ist ein Schwäble, gell? Da kann man nichts machen. Das prägt mich durch und durch. So soll ich noch viel mehr zu Jesus gehören, dass es mich bis in meine Sprache hineinprägt, bis in mein Denken. 1. Timotheus 2, das ist gewiss wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen, unter denen ich Nummer 1 bin. Darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass an mir in erster Linie der Herr Jesus erweist, was Barmherzigkeit ist, dass er bei Sündern anknüpfen will und dass keiner ausgeschlossen ist. Welch eine Erkenntnis, Durchblick. Alle, die Jesus angehören, Galaterbrief, 1. Korinther 15, immer wieder ein Verb, das bei Paulus auftaucht, dass die, die Christus angehören, die in ihm sind, und Krönung. Fast atemlos spricht der Paulus aus 1. Korinther 3. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Willst du mal nachdenken? Das heißt, so wie Christus Gott gehört, so eng, so abhängig, so verbunden. Der Sohn kann nichts tun, als was er sieht, den Vater tun. So wie der Vater das Leben hat, so ist das Leben im Sohn. So wie Christus dem Vater gehört, sollen wir Christus gehören. Das ist nicht bloß ein bisschen Religionszugehörigkeit. Sondern im Leben und im Sterben sind wir und bleiben sein. So. So wie Jesus Christus dem Vater gehört. Unauflöslich, unkündbar. Merken Sie das? Erkenntnisse, dass der Wille Gottes das Erkenntnis gibt. Psalm 100, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Es geht ja quer durch die Kirchen- und Reichsgottesgeschichte durch. Von Luther haben wir es gehört, wie im Paradies. Der August Hermann Franke als junger Vikar in Lüneburg. Erschrecken über Johannes 20, Schlussvers. Dies ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr in ihm das Leben habt. Ja, wie? Hab ich, der jetzt eine Predigt vorbereite, in Jesus das Leben oder könnte ich nicht genau so gut Lehrer sein, der Englisch oder Französisch unterrichtet? Ich habe Freude an jungen Menschen, was darzubieten. Bin ich denn ein Schwätzer? Bin ich ein Schauspieler vor mir selber? Täusche ich mich über mich selbst? Und das hat ihn in den Abgrund der Verzweiflung gerissen, bis er schließlich überhaupt nicht mehr wusste, ob Mohammed doch vielleicht auch recht hat und Allah der richtige Gott ist. Und hat gerufen, lieber Gott, wenn es dich gibt, erweis dich mir. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, es war wie wenn sich eine Hand wendet. Im nächsten Augenblick die ganz große Gewissheit, er ist. Und im gleichen Augenblick das Leben aus Gott, das Leben des August Hermann Franke, bis hin zur Weltmission, bis hin zur Bibelverbreitung, sein Pädagogium bis zur Prägung des preußischen Schulwesens in Vielseitigkeit, wie ein Vulkan voll Kraft. In ihm kann man das Leben haben. In ihm. Erkenntnisse. Der Evangelist Wilhelm Busch hat als junger Offizier im Ersten Weltkrieg gesagt, ich habe bloß zwei Götter gehabt, Venus und Bacchus, weg vom Elternhaus und seiner Frömmigkeit und dann vor Verdun. Mitten im Trommelfeuer ist ihm aufgegangen, wenn ich im nächsten Augenblick sterbe, komme ich in die Hölle. Da ist ihm groß geworden, der Jesus am Kreuz ist auch für meine Schuld gestorben. Von dem Augenblick an hat er Jesus bezeugt, er der groß predigen konnte. Wenn er aufs Kreuz zu sprechen kam, hat er immer gesagt, jetzt nehme ich euch mit zum Hügel Golgatha. Da ist zwischen zwei Verbrechern der Jesus gekreuzigt mit seinen ausgestreckten Armen. Da leidet er für dich. Da hat er gar nicht mehr viel Worte gemacht. Aber diesen Jesus groß gemacht, den Retter, den Heiland. Und sie haben gespürt, da ist elementare Erkenntnis, was für ihn den Himmel geöffnet hat, was sein Leben war, wollte er weiter bezeugen. Vor kurzem ist in Tübingen ein Professor des Neuen Testamentes in Ruhestand gegangen. Der Evangeliumsrundfunk, nein, Entschuldigung, der Süddeutsche Rundfunk hat ein Interview mit ihm gemacht, das dann am Ostersonntag vor 2 Jahren ausgestrahlt wurde. Und da hat er also Professor gesagt, berufsmäßig gehe ich ja seit bald 40 Jahren mit der Bibel um. Aber erst jetzt ist mir aufgegangen, was Jesus eigentlich mit Gemeinde meint. Nicht so die landeskirchlichen Parochien, sondern die Schar derer, die wirklich Jesus gehören will. Und mir ist aufgegangen, welche Würde das Volk Israel hat. Und dass Gott diesem Volk zuerst Jesus gesandt hat und dass unser Auftrag ist, mitzuhelfen, dass dieses Volk Jesus kennenlernt. Mir ist aufgegangen, einem, der 40 Jahre lang das Neue Testament ausgelegt hat. Erkenntnisse. Auch ein Professor der Theologie braucht Erkenntnisse, dass der Himmel aufgetan wird. Er hat dann abgeschlossen das Interview. Aber am meisten ist mir aufgegangen, was ich an Jesus habe. Halleluja. Erkenntnisse. Es soll zu solchen Aha-Erlebnissen kommen, wie sie uns in der Reichsgottesgeschichte und erst recht in der Bibel geschildert werden. Wie kann es denn dazu kommen? Kann verschiedene Anlässe haben. Unser Gott, der Schöpfer, hat verschiedene Werkzeuge. Bei mir war es ein Aha-Erlebnis über meinem eigenen Konfirmationsspruch, über den ich lange ungehalten, beinahe zornig war. Ich bin im Jahr 1945 konfirmiert worden. Da durften schon lang keine Konfirmationsdenksprüche mehr gedruckt werden. Und da hat sicher mein Konfirmator, der Pfarrer Klöss, in seinen Schränken gesucht nach Konfirmationssprüchen und Denksprüchen, die man früher nicht gewagt hat, weiterzugeben. Etwa Gott sei mir Sünder gnädig oder sowas. Das gibt man nicht gerne als Denkspruch. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich bekam, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Ich habe damals mit meinem 14-jährigen Verstand gedacht, das ist doch ein Wort für Weihnachten. Christkindles Wort. Bis mir's der Herr Jesus erschlossen hat, was er mir für ein Wort gegeben hat. Uns, mir ist der Sohn gegeben. Für dich. Mir, ja. Er, der wunderbar Rat ist, Kraft hält, gegeben. Größeres Geschenk gibt's gar nicht. Also es kann merkwürdige Anlässe sein. Gott hat benutzt diesen alten Konfirmationsdenkspruch und dann einen Augenblick im Leben, als er mir die Augen geöffnet hat. Wie herrlich diese Tatsache ist. Er hat mir gesagt, kann auch andere Anlässe benutzen. Der schöpfende, wirkende Gott. So Bruder Mollock hat am Sonntagabend uns groß gemacht. Das Machen Gottes, das Asa. Ich durfte ja nach Zuerst war ich 6 Jahre Pfarrer am Ulmer Münster und dann war ich 10 Jahre lang Leiter im württembergischen evangelischen Jugendwerk. Das waren die turbulenten Zeiten der Jugendrevolution. Ich war auch Mitglied der Synode und der EKD-Synode. Neben Rudolf Bäumer führend in der Bekenntnisbewegung, stellvertretender Vorsitzender vom Gemeindetag unter dem Wort. Wir haben überlegt, in dieser Zeit der Verwirrung, was müssen wir alles machen? Der Evangeliumsrundfunk war aufgebaut, IDEA war aufgebaut. Wir haben eigene Programme für Lektoren gehabt. Wir haben Kurse gemacht für Kinderkirchhelfer. Wir haben Bücher herausgegeben, Arbeitshilfen für Jugendkreisleiter. Und nach einer Sitzung hat unser Peter Zimmermann, der das Protokoll geschrieben hat, mit Bleistift an den Rand geschrieben, Rolf, lässt du dem lieben Gott auch noch was übrig zu machen? Es war eine Erkenntnis. Nicht ich muss doch alles machen. Und was müssen wir alles noch machen, um die Christenheit zu retten? Wir schwachen Leute. Der Ehrentitel Gottes ist, dass er macht. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, sehr gut, hundertprozentig. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk. Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. 1. Timotheus 2, er hat mich, den Paulus, den Christenverfolger, stark gemacht, bis hin zur Offenbarung 21. Siehe, ich mache alles neu. Unser Gott ist ein Macher. Wir sind Handwerker, die mit dem Gemachten vielleicht nur ein bisschen umgehen und polieren, mitmachen dürfen. Also so eine Bleistiftnotiz des Peter Zimmermann, des Protokollführers, hat Gott benutzt, damit es zu einer ganz großen Erkenntnis gekommen ist. Als ich vor bald 4 Jahren todkrank war, hat der Professor Bittner im Marienhospital gesagt, naja, wir haben von Ihrem Krebs herausgemacht, was wir gefunden haben. Und den Rest müssen Sie mit Ihrem Chef abmachen. Wunderbar. Er wollte sehr zurückhalten, er wollte nicht von Gott sprechen, aber war doch viel besser. Mein Chef, der für mich Verantwortung trägt, es war ein Glaubenstrost. Gott ließ es aussprechen durch den Mund des fähigen Professors, der merkte, ich habe meine Grenzen, wir haben gemacht, was wir konnten. Gott kann auch die Feinde seiner Wahrheit benutzen. Am vergangenen Freitag bin ich mit einem älteren Bruder, noch älter als ich, nach Tübingen gefahren, zur Mitgliederversammlung des Albrecht-Bengel-Hauses. Da hat er gesagt, Bruder Schäffbuch, wir haben eigentlich bloß noch Pfarrer in Gerlingen, die nicht mehr im Gebet Jesus anrufen, sondern immer bloß noch so mit einem komischen O-Ton sagen, Gott, nicht mehr Schöpfer, nicht mehr Vater, nicht mehr Herr Himmels und der Erde. Manchmal heißt es sogar Gott, die du die Welt gemacht hast, eine Göttin, nicht? Da ist mir schon einige Zeit aufgefallen, das wird eine Marotte allmählich in der Christenheit. Dieses Gott, so rufen auch die Mohammedaner ihren Allah an, das gleiche Wort. Mit Gott rufen auch die Heiden ihre Götzen an. Das Besondere der Christenheit war, alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an allen Orten. Seitdem ist mir das Wort groß geworden, wie wenn ich es noch nie gelesen hätte. Damit sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Johannes 6. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Ehrt auch den Gott nicht. Wer den Sohn nicht ehrt, wer ihm nicht die Ehre gibt. Wer die Ehre ihm vor... Wir wurden plötzlich nicht biblische Zusammenhänge, sondern göttliche Zusammenhänge klar. Also auch Gott kann das dumme Geschwätz seiner Feinde benutzen, damit uns Erleuchtung geschenkt wird. Verschiedene Gelegenheiten, dass Gott uns Erkenntnis schenkt, und das ist erst wie ein Vorgeschmack dafür, was der Prophet einmal gesagt hat. Die Erkenntnis für das ganze Land bedecken, die Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt. Aber er will, dass wir in der Christenheit an Erkenntnis zunehmen. Lehr uns den Vater kennen, schon dazu auch seinen lieben Sohn. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. Wir leben ja in einer Zeit großer Verwirrung, auch in der Christenheit. Unser schönes württembergisches Gemeindeblatt, drucktechnisch und von Redaktoren toll aufgemacht, aber ein Sammelsurium von Meinungen. Da können Sie alles finden. Am Schluss darf der Chefbuch auch noch ein paar Andachten mitschreiben, damit die Fromme auch noch zufrieden sind. Wir leben in einer Welt, in der alle Menschen sagen, ja, ich glaube an einen Schutzengel. Der ist fast wichtiger als der Jesus heute, der Schutzengel. Gell? Oder wir sind gar nicht mehr weit entfernt von dem, was die Amerikaner sagen. You have to have a religion. Also man muss ein bisschen Glaube haben, ein bisschen Religiosität. Und alle Völker und alle Religionen meinen doch schließlich dasselbe. Es gibt gar nicht mehr viel Atheisten. Man tarnt sich so religiös, aber was ist das? Was denkt da Gott drüber? Dass er seine Wahrheit teilen muss mit Mohammed und mit Shiva und Vishnu. Wenn Jesus allein die Wahrheit ist, Weg, Wahrheit, das Leben. In dieser religiösen Verwirrung ist wichtig, dass uns Erkenntnis geschenkt wird. Der große jüdische Rabbi Maimonides, um 1200 hat er gelebt, hat einmal zwei tolle Bilder gebraucht. Einmal, es sei mit Gott wie, wenn man aus weiter Ferne einen Hügelzug erkenne. So wie man gestern plötzlich durch die Regenwolken ein paar Höhenzüge der Vogesen entdeckt hat. Ganz der Ferne. Wenn man näher hinzugeht, merkt man erst, wie hoch der Höhenzug ist. Und wenn man noch näher hinzugeht, merkt man, da ist ja eine Burg, ein Schloss drauf. Und wenn man noch näher zugeht, merkt man, da hat es Mauern und Türme und Hauptgebäude. Und wenn man bis zur Zugbrücke geht, denkt man, imposant, großartig, die Zinnen. Aber wenn man durch die Zugbrücke durchgeht, durch das Tor, in den Innenhof, merkt man erst, wie herrlich die Fenster und Türen, die Schnitzwerke sind. So sei es bei vielen Menschen. Von Ferne sehen sie, sagen, es gibt einen Gott, es gibt einen Allmächtigen, hat sogar der Hitler geglaubt. Es gibt die Vorsehung. Wenn man näher hinzugeht, erkennt man bessere Konturen. Aber viele Menschen blieben an der Zugbrücke sozusagen stehen. Oder im Innenhof. Und merken nicht, dass im Festsaal der Herr des Schlosses auf Besucher versehentlich wartet. Unser Gott wartet darauf, dass wir zu ihm finden, zu ihm persönlich, dass er uns in die Arme schließen kann. Und vorher schon Erkenntnis schenken kann. Alle Erkenntnis, die wir haben von Gott, soll uns noch immer mehr magnetisch anziehen, dass wir mehr erkennen. Dass wir nicht stecken bleiben, nicht stehen bleiben. Das zweite Bild von Maimonides hat gesagt, Gott schenkt manchen Menschen im Alter die Gnade, dass er ihnen die Zulage nochmal einer Spanne Zeit gibt. Viele von uns gehören dazu. Dass wir ohne die aufreibenden Aufgaben des täglichen Lebens, ohne auch manche Versuchungen, die sonst früher in der Welt waren, ohne manche Belastungen, uns dem widmen können, ich möchte mehr von Gott erkennen. Hoffentlich gilt das von uns. Oft ist im Ruhestand so, dass der Tag schneller rumgeht als damals, als wir mitten im Beruf standen. Gell? Die Zeit läuft weg. Aber Maimonides hat gesagt, eine Spanne Zeit geschenkt, damit wir Gott besser erkennen können. Es wäre so wichtig, dass wir Erkenntnis Gottes haben. Zur Verwirrung unserer Zeit gehört es ja, dass so viele Verantwortliche für Gemeinden, die erschrocken darüber sind, wie die Zahl der Gottesdienstbesucher abblättert und abbröckelt, alles darauf setzen, wie man den Gottesdienst attraktiv, bewegt, interessant machen kann. Gab es immer wieder. Schon der Graf Zinzendorf hat gesagt, wir brauchen mehr Illumination, wir brauchen mehr Musik, wir brauchen mehr Bewegung, mehr Farben. Wie sie ihm Gott die Erkenntnis geschenkt hat, das ist alles Nonsens. Das Wort kommt bei Zinzendorf vor. Nonsens. Die Hauptsache ist, dass wir sündigen Menschen, und jeder Mensch hat in seinem Leben Schuld, bezeugen, dass es einen Retter gibt aus der Schuld. Nicht ein bisschen religiös rumrühren, sondern aufs Zentrum hin. Und man merkt, ob jemand selbst etwas erkannt hat. Ist ja schon bei nicht religiösen Dingen so. Unter den vielen Stadtführern und Münsterführern, die wir in Ulm hatten, gibt es eine Frau. Die wird von allen Gruppen, die sie mal erlebt haben, gewünscht, sodass der Fremdenverkehrsverein sagt, die Frau ist ausgebucht. Weil, wenn da ein paar Leute schwätzen oder ein bisschen von der Gruppe zurückhängen, sagt sie, ihr kommt her, kommt rum, ich muss euch was zeigen, was ihr gar nicht sehen würdet. Und jetzt sind ihr dahinter ruhig, jetzt schwätze ich. Und jetzt guckt ihr mal dann auf. Erst letzte Woche habe ich entdeckt, dort an dem Wasserspeier. Schauen Sie mal. Die macht laufend noch neue Entdeckungen an ihrem Münster. Sie sagt immer, mein Münster, gell? Sie identifiziert sich damit. Und das ist packend, wenn Sie merken, da lebt ein Mensch mit so einem Steinklotz und hat den Wunsch, dass alle Besucher das, was sie entdeckt hat, auch entdecken. Und eigentlich müsste es bei jeder Gemeinschaftsstunde, bei jedem Gottesdienst so sein, dass wir spüren, da möchte einer was rüberbringen. Da hat jemand etwas entdeckt. Ich habe vorher Wilhelm Busch erwähnt, den Evangelisten und Jugendpfarrer. Der hat gesagt, ich habe geforscht, woher es kam, im Minden-Ravensberger Land, in der Lüneburger Heide, im Siegerland, im Wuppertal, dass es plötzlich Erweckungen gab. Lag das am Predigtstil, an der Methode, lag das an Gottesdiensträumen, lag das, wie lang der Gottesdienst war. Und er hat gemerkt, nein, das waren Menschen, die selber sich als Sünder vor Gott erkannt haben und plötzlich gespürt haben, was es herrlich ist, dass sie einen Heiland für Sünder haben. Und das haben sie bezeugt. Das ist rübergekommen. Entdeckungen. Erfahrung. Erkenntnisse, nicht bloß intellektuell, sondern dass Gott etwas erschlossen hat. Und da ist er bei ihnen in die Schule gegangen und das hat seine Verkündigung geprägt. Deshalb kann man nicht einfach nachmachen, sondern denkt bei so viel Kalenderzetteln und Bibellesezetteln, ach ja, es ist so gut gemeint. Aber ich möchte doch wissen, was du erkannt hast, nicht was du aus Kommentaren abgeschrieben hast, was dir aufgegangen ist, der du den Zettel schreibst. Neulich hat bei uns ein junger Absolvent des Theologiestudiums in Korntal im Saal gepredigt. Er war aufgeregt. Es war deshalb erfrischend kurz, die Predigt. Aber nachher sind die Leute rausgegangen und haben gesagt, war toll. Und wir hören sonst ausgezeichnete Predigten. Menschen sind betroffen hinausgegangen, weil er einfach uns gesagt hat, was ihm im Kolosserbrief aufgegangen war, an lauter Verben. Er hat uns erwählt, er hat uns gekannt, er hat uns geleitet, er hat uns erlöst, er hat uns getröstet, er hat uns aufgezählt. Und plötzlich hat man gespürt, da lebt einer. Von diesen Erkenntnissen. Das ist das ewige Leben. Das würde auch die Christenheit neu beleben, wenn wir wieder diese Bitte hätten. Lehr uns den Vater kennen, schon dazu auch seinen lieben Sohn. Lass mich dich erkennen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will sich finden lassen. Gott will sich finden lassen, noch viel mehr, als wir bisher von ihm erkannt haben. Und wenn Sie die Bibel für sich aufschlagen und wenn Sie zu einer Zusammenkunft gehen, in der das Wort Gottes ausgelegt wird, bitten Sie darum, Herr, lass mich dich erkennen. Gib mir einen Durchblick für deine Herrlichkeit, für deine Wahrheit. Ja, Herr Jesus Christus, das ist ewiges Leben. Hineingenommen werden ins Paradies, Vorgeschmack deines Himmels, wenn du uns Erkenntnis schenkst, wenn du uns das Brett vor dem Kopf wegnimmst, die Begrenztheit unseres Blicks, unsere Unkonzentriertheit, und uns fassen lässt, was wir in dir haben. Danke, dass du uns auch diese Gelegenheiten hier gibst, die stille Zeit, die Gemeinschaft mit Geschwistern und mit dir. Dass du uns solche Durchblicke, solche Aha-Erlebnisse schenkst. Danke dafür. Amen.